Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Wie mich zwei Fernsehfilme an die DDR erinnerten. Teile 1, 2 und 3 des zweiten Films sah ich bei Arte vergangene Woche. Teile 4, 5 und 6 werde ich mir an diesem Donnerstag anschauen. Titel: Laufhammer, Tod in der Lausitz. Ein TV-Mehrteiler, der die Geschichte von Familien in jener Braunkohlegegend aufarbeitet, die auch in meinem Leben eine Rolle spielte. Pfingsten 1990, Überraschungsbesuch bei Günther, dem alten Schulkameraden, mein erstes Wiedersehen mit ihm seit über 30 Jahren in der noch DDR, kurz bevor diese Hymne abgeschafft wurde. Von der Straße ein Pfiff. Günther sagt: Das ist Miele, Dieter, der kommt von der Nachtschicht in der schwarzen Pumpe. Er ruft aus dem Fenster: Komm mal rein, du glaubst nicht, wer hier ist, der Schmidt-Klaus aus dem Westen. Keine gute Idee. Warum kommst du denn nicht? Der geht einfach weiter. Als er sich ratlos umwendet, erinnere ich ihn. Der hatte doch immer was gegen mich. Hast du das vergessen? Hast du vergessen, was damals auf dem Schulhof passiert ist und später bei der Schulspeisung? Ach, das ist doch über 30 Jahre her. Das erste Mal 40 Jahre. Da hat er mir mit einem Schiefergriffel in den Hals gestochen. Ich hatte Schwein, dass er keine Ader getroffen hatte. Aber der Griffel war abgebrochen und musste rausoperiert werden. Ich sag ja immer, wir haben noch die Steinzeit erlebt in der Schule. Schiefertafel, Schiefergriffel. Für mich war das kein Spaß. Als er mir ein paar Jahre später seine Suppenschüssel an den Kopf geknallt hat, war ich für eine Weile bewusstlos. Und er hatte einen kaputten Topf. Der war sauer, weil du dauernd Medaillen für gute Schulleistung bekommen hast und dann noch deine Pionierarbeit. Du meinst, ich war ein Streber? Kein Streber, aber einer, der immer mehr wollte als wir anderen. Einer, der dann, naja, eben wegmachte. Pause. Das habt ihr so gesehen? Na, wir sind geblieben. Aber ich wollte doch gar nicht. Wir sind doch bloß weg, weil Vati schon weg war. So oder so ähnlich habe ich unser Gespräch zu Pfingsten 1990 in der noch DDR in Erinnerung. Seitdem habe ich darüber nachgedacht, weshalb mein Vater meine Schwester mitgenommen hatte nach Bremen, um sie dann alleine zurückzuschicken. Mutter und ich hatten sowieso als Geiseln in der DDR bleiben müssen. Eigentlich hatte seinerzeit schon Günter Lösche unbewusst ein Stichwort genannt, schwarze Pumpe. Von dort war der Mele Dieter an jenem Pfingstmorgen nach seiner Nachtschicht gekommen. Dorthin hatte 1956 mein Vater hingehen müssen. Aber weshalb? Weg von der Lessing-Druckerei, wo er sogar Leiter des Betriebschores gewesen war? Zu Hause hat mir nie jemand erklärt, wie es möglich war, rausgeschmissen zu werden, von einem volkseigenen Betrieb strafversetzt zu werden in eine Braunkohle-Brikettfabrik. Ich war damals 12 und ich begriff nicht, weshalb sich Mutter mit einigen Hausbewohnern aufmachte, um die Bahngleise nach Vater abzusuchen, weshalb er bald darauf Mutter und mich alleine ließ, um Verwandte in der BRD zu besuchen. Bald darauf, das hieß Anfang 1957. In der Schule wurde mir das Halstuch der jungen Pioniere abgenommen. Auf dem Schulhof bei einem Fahnenappell musste ich mir anhören, dass mein Vater mit seiner Flucht in den Westen die Errungenschaften der Arbeiterklasse verraten habe. Konsequenz: die vorgesehene Delegierung an die Oberschule in Kamenz konnte ich vergessen. Was hatte mein Vater gemacht? Seit dem Besuch in der noch DDR mussten 30 Jahre vergehen, bis mir ein Licht aufging. Ich hatte die Flucht des Vaters von 1957 nie in Verbindung gebracht mit seinen persönlichen Erfahrungen und mit Weltereignissen im Jahr davor. Am 13. Oktober 2020 sah ich diesen Spielfilm im Fernsehen. Das schweigende Klassenzimmer. Inhalt 1956. Anlässlich der Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn hält eine Abiturklasse in der DDR eine Schweigeminute ab. Verhöre, Drohungen folgen. An der Oberschule im brandenburgischen Storkow hatte sich das tatsächlich zugetragen. Und wie die sprichwörtlichen Schuppen fiel es mir von den Augen. Das Jahr, in dem mein Vater wegmachte, war dem Jahr des ungarischen Volksaufstandes gefolgt. Und plötzlich kamen Erinnerungen zurück, die ich nie in diesem Zusammenhang vermutet hätte. Die russischen Panzerkolonnen, die nachts auf der Hauptstraße durch das Dorf nach Osten rollten. Nach Ungarn, hatte Vater geflüstert. Die leisen Rias-Reportagen aus Ungarn, bei denen Vater mich zuhören ließ, immer mit dem Hinweis, niemandem etwas davon zu erzählen. Der Hilferuf von Imre Nagy, eines Reformkommunisten, an die freie Welt. Am 1. November hatte dieser die Neutralität Ungarns proklamiert und die Mitgliedschaft seines Landes im Warschauer Vertrag aufgekündigt. Die seit 1945 stationierten sowjetischen Besatzungstruppen sollten das Land verlassen. Damit war für die Sowjets, die bereits seit Oktober eine Intervention in Ungarn vorbereitet hatten, endgültig der Zeitpunkt zum Handeln gekommen. Am 4. November rückten starke sowjetische Panzerverbände in Ungarn ein. Bis zum 15. November schlugen sie mit brutaler Härte den Aufstand in der Hauptstadt Budapest nieder. Imre Nagy wurde am 22. November verhaftet, obwohl man ihm Straffreiheit zugesichert hatte. Und im Juni 1958, nach einem streng geheimen Prozess mit anderen Anführern des Volksaufstandes, hingerichtet. In unserer Schule gab es 1956 kein schweigendes Klassenzimmer. Aber mein seit seiner Rückkehr aus dem Krieg eher verschlossener Vater brach 1956 auf eine für mich 30 Jahre lang unverstandene Weise sein Schweigen. Die Erinnerung liegt bis heute in meiner Schreibtischschublade. Vaters Druckerlupe. Darunter hatte er mir den Ausschnitt eines Bildes von Wilhelm Pieck gezeigt. Der hatte sein politisches Handwerk über die Jahrhundertwende bei der Bremer SPD gelernt. Nach Gründung der DDR 1949 war er bis zu seinem Tod ihr einziger jemals amtierender Präsident. Auf den meisten amtlichen Fotos trug er eine Krawatte mit weißen Punkten. Auf jenem, das mein Vater mitgebracht hatte, einem gedruckten Bild, gab es einen Fleck auf einem Punkt. Unter der Lupe erkannte ich ein winziges Hakenkreuz. Niemandem durfte ich davon erzählen. Nie werde ich erfahren, ob er es war, der es in diesen Punkt montiert hatte. Und wenn ja, weshalb? Erinnerung vielleicht an jenen 17. Juni 1953, als schon einmal sowjetische Panzer einen Aufstandsversuch niedergerollt hatten, zur Hilfe gerufen von der DDR-Führung, an deren Spitze Wilhelm Pieck? Oder eigene Erfahrungen mit sowjetischen Panzern vor etwas mehr als einer Dekade als Hitlers Soldat? Davon hat er mir nie etwas erzählt. Und hier noch ein Nachschlag zur Wilhelm-Pieck-Geschichte, oder? Was es noch zu lernen gäbe, zumindest für Bremer. Am 7. September 2020 war er seit 62 Jahren tot, der Wilhelm Pieck, einziger jemals amtierender Präsident der DDR. Die wäre da 70 Jahre alt geworden. Ich habe dessen auch nicht gedacht, obwohl ich dort zur Schule ging. Später, in einer Bremer Schule, habe ich nicht gelernt, was Wilhelm Pieck mit der Hansestadt zu tun hatte. Auch später, als Redakteur bei Radio Bremen, hatte ich nie erfahren, was das für eine tolle Story gewesen wäre. der erste Präsident der 1949 gegründeten Deutschen Demokratischen Republik, lernte sein politisches Handwerk in Bremen. Erst dieser Tage, beim Rückblick auf meinen eigenen Weg von der DDR nach Bremen, erfahre ich es. Nach einer Wanderschaft als Handwerksgeselle ließ sich der 20-jährige Wilhelm Pieck 1896 als Tischler in Bremen nieder. Der kleinbürgerlich erzogene und aus einem streng katholischen Elternhaus stammende junge Mann hatte während seiner Wanderschaft Kontakt mit der Arbeiterbewegung bekommen. Wikipedia weiß, im Jahr 1894 war er Mitglied des Freigewerkschaftlichen Deutschen Holzarbeiterverbandes geworden. 1895 trat er in die SPD ein. Nach dem Umzug nach Bremen wurde er 1897 Hauskassierer und 1899 Stadtbezirksvorsitzender in der SPD. Er nahm am Bremer Parteitag der SPD 1904 teil und wurde im gleichen Jahr in das Bremer Gewerkschaftskartell delegiert. Unter dem Einfluss von Heinrich Schulz, der auch Chefredakteur der Bremer Bürgerzeitung war, entwickelte er zunehmend linke Parteipositionen. Seit 1905 war Wilhelm Pieck Vorsitzender der Pressekommission der Bremer SPD und wurde im gleichen Jahr als Vertreter der vierten Klasse in die bremische Bürgerschaft gewählt, der er bis 1910 angehörte. Im Jahr darauf gab er seinen Beruf auf und wurde hauptamtlicher erster Sekretär der Bremer SPD. Er besuchte den Halbjahreskurs 1907-1908 der Zentralen Parteischule der SPD in Berlin, wo er Rosa Luxemburg und Franz Mehring kennenlernte und sich dem internationalistischen Flügel der Sozialdemokraten anschloss. Außer mit Mehring, Luxemburg und Schulz stand Pieck in der Vorkriegszeit auch in enger Verbindung mit Friedrich Ebert. Und was hatte der mit Bremen zu tun? 4 Wochen vor Ende seiner Ausbildung zum Sattler hatte sich der 20-Jährige mit seinem Meister in Heidelberg überworfen. Er brach die Lehre ab und ging ebenfalls auf Wanderschaft. Unterwegs kam er mit der Sozialdemokratie in Berührung und engagierte sich in verschiedenen Städten. 1891 kam Ebert nach Bremen. Im März 1893 erhielt er eine Festanstellung als Redakteur bei der Bremer Bürgerzeitung, der Zeitung der Bremer SPD. 1894 schied er aus der Redaktion wieder aus. Grund: die Kaiserbrauerei Becks und Co. hatte ihm die Übernahme einer Gastwirtschaft angeboten. Ebert nahm an und wurde Wirt der Gastwirtschaft zur guten Hilfe an der Brautstraße 16. Seine Kneipe wurde Treffpunkt für Genossen und Gewerkschafter. Von Bremen zog es Ebert schließlich nach Berlin. Dort begann seine steile Karriere bis ins höchste Staatsamt. Seit 1913 war er Vorsitzender der SPD und amtierte von 1919 bis zu seinem Tode 1925 als erster Reichspräsident der Weimarer Republik. Wer hätte das gedacht? Bremen als Dreh- und Angelpunkt zweier deutscher Präsidenten. Ach ja, da gab's ja noch den Karl Carstens, in der Fitgerstraße 36 des Bremer Stadtteils Schwachhausen geboren und von 1979 bis 1984 der 5. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Und Eberts Bremer Kneipe? Die ganze Straßenseite mit seiner früheren Gastwirtschaft wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Bei der Neuplanung wurde die Straße verbreitert. Es gibt bloß noch das Eckhaus Brautstraße 15. Doch die Hansestädter erinnern an vielen anderen Stellen an Friedrich Ebert, nirgendwo aber an Wilhelm Pieck.
Nichts ist bezeugt. Aber Friedrich Ebert hatte den Wilhelm Pieck bestimmt gerne als Gast in seiner Bremer Kneipe.